Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist Wissenschaft, DRS2. Am Mikrofon begrüßt Sie Odette Frey. Heute geht es um Schweizer Spitzenforschung. Diese zu stärken, ist das Ziel der sogenannten nationalen Forschungsschwerpunkte. Rund 20 von ihnen hat der Bundesrat vor einigen Jahren festgelegt. Und 6 davon schauen wir uns über den Sommer in Wissenschaft DRS2 näher an. Bisher ging es an dieser Stelle um mobile Sensoren, um Querschnittgelähmte und um die Rolle der Emotionen. Das Thema heute: Pflanzen. Ihre Leistungen nehmen wir als selbstverständlich hin. Pflanzen produzieren unsere Nahrung. Ohne sie würde uns auch die Luft ausgehen, denn Pflanzen produzieren den Sauerstoff, den wir atmen. Wer näher hinschaut, entdeckt eine faszinierende Welt in Grün. Eine Welt, die so komplex und vielfältig ist, dass es breit gefächerte Forschungsanstrengungen braucht, um sie zu erfassen. Überlebenserfolg von Pflanzen, so heißt der Forschungsschwerpunkt, der heute Thema ist. Forscher aus der ganzen Schweiz nehmen an ihm teil. Sie spüren Gene auf, die den Blütenduft steuern. Sie untersuchen, wie sich Pflanzen gegen Schädlinge verteidigen, wie ihr Stoffwechsel funktioniert oder warum sich einige von ihnen auf Kosten anderer verbreiten, also invasiv werden, wie etwa die Ambrosia oder der Riesenbärenklau. Die Forscher des Forschungsschwerpunkts untersuchen, wie Pflanzen leben und sterben. Und sie untersuchen ihre Vielfalt. Es geht um Grundlagenforschung, aber auch darum, wie der Mensch die zahlreichen Fähigkeiten von Pflanzen besser nutzen kann. In der Landwirtschaft oder im Biotech-Labor. Davon später mehr. Und auch über invasive Pflanzen wie Ambrosia werden wir später mehr hören. 3 ganz unterschiedliche Forschungsprojekte besuchen wir in dieser Sendung, lernen die Wissenschaftler kennen und schauen ihnen beim Arbeiten über die Schulter. Zuerst geht es um Wein und um die Vielfalt der Schweizer Rebsorten. José Villamo ist Molekularbiologe und Weinliebhaber. Ich treffe den Wissenschaftler im Château de Boudry, einem Schloss mitten in den Rebbergen über dem Neuenburger See.
Nos vignerons offrent à tous les visiteurs du musée de la vigne et du vin durant l'année une goutte de chasselas pour dégustation.
Das Schloss beherbergt ein Museum mit alten Gerätschaften aus dem Weinbau. Und im Schlosskeller können die Weine aus der Region degustiert werden. Das richtige Ambiente für Weinforscher Villamo.
Magnifique raisin de table. À votre santé.
Merci beaucoup. Santé.
Bei einem Glas Schassler erzählt José Villamo, der an der Uni Neuenburg arbeitet, wie seine Passion für guten Wein seine Forschung inspiriert hat.
Ce qui m'a amené à faire de la recherche dans la génétique des cépages, c'est justement ma passion pour le vin que j'ai développée depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Et en étant amoureux du vin et en étant biologiste généticien, je me suis demandé est-ce qu'on pouvait faire ces mêmes recherches que j'avais fait sur d'autres plantes sur la vigne.
Seit 15 Jahren bin ich nun Weinliebhaber und da ich auch Pflanzengenetiker bin, habe ich mir überlegt, ob diese Forschung, die ich mit anderen Pflanzen mache, ob ich die nicht auch mit Weinreben machen könnte. Vorbild war für mich ein Forschungsteam an der Universität von Kalifornien in Davis. Dort wurde ein DNA-Test entwickelt, der es einerseits erlaubt, eine Rebsorte eindeutig zu identifizieren und andererseits auch herauszufinden, durch welche Kreuzung sie entstanden ist.
Das ganze Erbgut einer Rebe zu analysieren wäre viel zu aufwendig. Deshalb haben José Villamo und seine Kollegen jeweils 6 kurze DNA-Abschnitte im Rebenerbgut ausgewählt. Deren Länge ist je nach Rebsorte leicht unterschiedlich. Auf diese Weise können sie nun mittels DNA-Test jede Rebsorte eindeutig von einer anderen unterscheiden. Das Resultat ihrer Arbeit ist eine Datenbank mit den genetischen Profilen aller Schweizer Rebsorten. Es ist sozusagen ein Katalog, den Forscher aus dem In- und Ausland nutzen können, um Rebsorten zu identifizieren. Dabei gibt es immer wieder Überraschungen. Manchmal verbirgt sich hinter 2 verschiedenen Sortennamen nämlich die gleiche Sorte. Für die Forschung, aber auch für die Zucht von neuen Rebsorten ist es sehr wichtig, genau zu wissen, welche Sorte man vor sich hat. Die Datenbank, die José Villamo zusammen mit seinen Kollegen aufgebaut hat, spiegelt die enorme Vielfalt im Schweizer Rebbau. 103 verschiedene Sorten werden hierzulande von den Weinbauern kultiviert und das auf der geringen Anbaufläche von nur 15.000 Hektaren. Eine solche Vielfalt auf so kleinem Raum sei praktisch ein Weltrekord, sagt Viamo. Ein Weltrekord, bei dem es allerdings fraglich sei, ob er nun positiv oder negativ zu werten sei.
Ça représente pratiquement un record mondial. C'est un record qui, je ne sais pas s'il est positif ou négatif, parce qu'on pourrait presque penser que c'est beaucoup trop.
Man könnte auch sagen, dass man sich in der Schweiz verzettelt und dass die Weinbauern sich eher auf jene Sorten konzentrieren sollten, die hierzulande gut gedeihen, anstatt alles Mögliche auszuprobieren.
Au lieu d'essayer d'autres cépages un peu moins intéressants.
Statt immer neue Sorten aus dem Ausland einzuführen, deren Verhalten unter Schweizer Bedingungen nicht vorhersehbar sei, sei es viel wichtiger, sich auf traditionelle, einheimische Sorten zu konzentrieren, welche sonst ganz verschwinden könnten, sagt Viamo. Etwa auf den Amigne de Vetro, eine weiße Rebsorte, welche nur im Wallis angebaut wird und dort eine vermutlich schon über 2000-jährige Geschichte hat. Man müsse verhindern, dass solche Sorten aussterben, sagt José Viamo. Einerseits seien sie Teil des kulturellen Erbes und andererseits gäbe es auch ganz praktische Gründe, solch alte Sorten zu erhalten.
Puisqu'on peut avoir dans ces cépages des sources de gènes.
Im Erbgut dieser alten Sorten finden sich nämlich wertvolle Gene für zukünftige Züchtungen, zum Beispiel Gene, die die Rebe resistent machen gegenüber Krankheiten oder Gene, die die Qualität eines Weines verbessern. Ein gutes Beispiel dafür ist der beliebte Chardonnay. Vor einigen Jahren hat man herausgefunden, dass er eine natürliche Kreuzung ist zwischen dem Pinot, das war keine Überraschung, und dem Gouais Blanc. Das war eine Überraschung, denn der Gouais Blanc wurde zwar im Mittelalter überall in Europa angebaut, ist heute aber praktisch verschwunden, da er als eher mittelmäßige Sorte gilt. Doch heute weiß man eben, dass der Gouais Blanc der Vater oder die Mutter des Chardonnay ist.
Die Züchtung von neuen Rebsorten ist auch heute noch ein wichtiges Ziel. Etwa an der Nationalen Forschungsanstalt Agroscope, die auch an der Rebsortendatenbank mitgearbeitet hat. Zwei erfolgreiche neue Kreuzungen sind etwa die Sorten Gamaret und Gara Noir, die bei den Weinbauern äußerst beliebt sind, weil sie wenig anfällig auf Krankheiten sind und sich aus ihnen guter Wein machen lässt. Forschung im Dienste des Genusses. Nun lassen wir die Weinforschung von José Viamo hinter uns. Vom Schloss in den Weinbergen geht es nach Neuchâtel, zum nächsten Projekt des Pflanzenforschungsschwerpunkts. Die dortige Universität ist das Zentrum des Schwerpunkts. Von dort wird er geleitet und auch der größte Teil der Forschung geschieht in Neuchâtel, etwa im Labor von Felix Kessler. Dass der Biochemiker Pflanzenforscher ist, das erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Denn Pflanzen sind in seinem Labor kaum zu sehen. Auf dem Fenstersims stehen statt Blumentöpfe leere Reagenzgläser. Die Gestelle sind mit technischen Apparaturen gefüllt und junge Doktoranden und Doktorandinnen in weißen Laborkitteln hantieren mit Pipetten. Im Nebenraum stehen zwei große weiße Schränke. Sie sehen aus wie Kühlschränke, doch in ihrem Innern herrschen konstante 22 Grad und auf 8 Stunden Licht folgen jeweils 16 Stunden Dunkelheit. Hier wachsen die Versuchsobjekte von Felix Kessler. Winzige Pflänzchen in Plastikschalen.
Warum so kompliziert? Warum setzen Sie die kleinen Schalen nicht einfach auf das Fenstersims?
Die Bedingungen müssen, man sagt so schön, reproduzierbar sein. Und auf dem Fensterbrett, da war ja die Temperatur, da scheint mal die Sonne, es scheint mal nicht. Und wenn sie scheint, wird es viel zu heiß auf dem Fensterbrett. Also es ist schon wichtig, dass man die Bedingungen so gut wie möglich kontrollieren kann, damit eben von einem Experiment zum nächsten alles sich genau gleich abspielt.
Die Experimente von Felix Kessler drehen sich um die sogenannten Chloroplasten. Chloroplasten sind winzige, rundliche Strukturen im Innern von Pflanzenzellen. Sie enthalten das grüne Chlorophyll. In ihnen läuft die Photosynthese ab, also jener Prozess, mit dem die Pflanze Sonnenlicht, CO2 und Wasser in Sauerstoff und in energiereiche Stoffe umwandelt. Also in Zucker, Stärke, Aminosäuren und Fettsäuren. Felix Kessler.
Chloroplasten entstehen bei Hirnpflanzen nur im Licht. Sie haben vielleicht schon beobachtet, wenn Sie Kartoffeln in Ihrem Kasten zu Hause liegen lassen, dass sie plötzlich Triebe ausbilden, und vielleicht auch nicht so plötzlich. Und die haben ganz kleine gelbe Blättchen dran. Wenn Sie nun diese Triebe mit den gelben Blättchen für ein paar Stunden ans Licht stellen, wenn sie bemerken, dass sie sehr schnell grün werden. Also das Licht hat in dem Fall eben die Bildung von Chloroplasten hervorgerufen.
Wie sich die Chloroplasten in der Pflanze bilden und wie sie die Moleküle zusammenbauen, welche für die Photosynthese zuständig sind, all das untersucht Felix Kessler mit seinem Team. Vieles davon gehört in den Bereich der Grundlagenforschung. Doch die Neuchâteler Wissenschaftler arbeiten auch an einer ganz konkreten Anwendung mit den Chloroplasten. Sie wollen sie nämlich nutzen, um Medikamente herzustellen. Die Pflanzen werden dabei gentechnisch verändert, und zwar so, dass ihre Chloroplasten nicht nur Stärke oder Fettsäuren herstellen, sondern eben auch pharmazeutische Wirkstoffe. Die Pflanze als medizinische Biofabrik. Der Ansatz nennt sich Molecular Farming mit PH. Ein Wortspiel, das frei übersetzt so viel heißt wie Arzneien vom Acker. Felix Kessler.
Die Idee ist, dass heute sehr viele Medikamente eigentlich weniger chemischer Natur sind, also nicht kleine Substanzen sind, die man einfach in einem Reagenzglas synthetisieren könnte, sondern dass sie sehr komplexe Substanzen sind.
Meist handelt es sich dabei um Eiweißmoleküle. Diese lassen sich in lebenden Zellen einfacher herstellen als im Chemielabor. Heute werden vor allem tierische Zellen genutzt. Sie schwimmen in Nährlösungen in großen Behältern, sogenannten Bioreaktoren, und produzieren dort etwa Insulin oder das blutbildende Hormon und Dopingmittel EPO. Pflanzen wären als Arzneifabriken vermutlich billiger als die Bioreaktoren mit den tierischen Zellen, sagt Kessler. Vor allem deshalb gelte das Molecular Farming mit Pflanzen als mögliche Zukunftstechnologie. In Neuchâtel haben die Forscher in erster Linie Impfstoffe im Visier, und zwar solche gegen HIV und Hepatitis C. Diese wollen sie in gentechnisch veränderten Tabakpflanzen herstellen. Verändert wird dabei nicht das normale Erbgut der Pflanzen in ihrem Zellkern, sondern das Erbgut der Chloroplasten. Diese besitzen nämlich ein eigenes Erbgut. Tabakpflanzen sind fürs Molecular Farming ideal, weil sie riesige Blätter machen, die riesige Mengen an Chloroplasten enthalten. Und zum anderen spielen Sicherheitsüberlegungen eine Rolle, sagt Felix Kessler.
Wir denken, dass Tabak ein geeignetes System ist, weil es nicht in die Ernährungskette kommt. Es besteht auch die Möglichkeit, zum Beispiel Tabak in Gewächshäusern zu kultivieren.
Und so zu verhindern, dass die Gentech-Pflanzen aus Versehen in der Zigarettenproduktion landen. Auch die Chloroplasten als Ort in der Pflanze, wo die Impfstoffe produziert werden, stellen eine Sicherheitsbarriere dar. Denn Pollen enthalten keine Chloroplasten. Das heißt, die fremden Gene aus den AIDS- und den Hepatitis-Viren, welche ins Erbgut der Chloroplasten eingebaut werden, können nicht durch die Bestäubung auf andere Pflanzen gelangen, eben solche, die für den Konsum vorgesehen sind. Felix Kessler hofft, dass Gentech-Pflanzen, die für medizinische Zwecke genutzt werden, eher von der skeptischen Öffentlichkeit akzeptiert werden als Gentech-Pflanzen, die auf dem Teller landen.
Wir denken, es ist nicht zuletzt auch wichtig, den Willen der Schweizer Bevölkerung zu respektieren und versuchen auch Methoden zu entwickeln, in denen wir die Pflanzenmolekularbiologie benutzen können für wirtschaftliche Zwecke, ohne in zu große Konflikte mit der öffentlichen Meinung zu kommen.
Von den Behörden zugelassen ist weltweit bisher noch keine einzige Arznei aus einer Gentech-Pflanze. Auch in Neuchâtel steht man noch ganz am Anfang der Forschung.
Ich würde sagen, wir sind in einem frühen Stadium. Wir können zeigen, dass in Tabakpflanzen solche Impfstoffe tatsächlich gemacht werden können. Wir sind allerdings sehr weit davon, würde ich sagen, entfernt, etwas auf den Markt bringen zu können. Wir müssen also erst einmal das ganze System optimieren, damit die Tabakpflanzen auch dann große Mengen davon herstellen, bevor wir überhaupt daran denken können, das weiterzuentwickeln.
Die Arbeit wird Felix Kessler nicht so schnell ausgehen. Und es ist schon jetzt abzusehen, dass sein Impfstoffprojekt länger dauern wird als die Finanzierung durch den nationalen Forschungsschwerpunkt, der in 4 Jahren zu Ende geht. Sie hören Wissenschaft, DRS2, Ihre Wochensendung für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Diesen Sommer widmen wir uns den sogenannten nationalen Forschungsschwerpunkten der Schweiz. Diese sollen die hiesige Spitzenforschung stärken. Heute schauen wir uns den Schwerpunkt im Bereich Pflanzenwissenschaften an. Profitieren von den Erkenntnissen sollen dereinst etwa die Landwirtschaft und die Biotechnologie. Bereits gehört haben wir Beispiele aus dem Weinbau und der Impfstoffforschung. Doch auch Umweltprobleme, die mit Pflanzen zu tun haben, sind Teil des breit abgestützten Forschungsschwerpunktes. Das nächste Forscherteam treffen wir in einem Garten in der Nähe von Muri. Es ist der Versuchsgarten der Uni Bern, genauer von den Pflanzenökologen Markus Fischer und Marc van Kleunen. Die beiden leiten ein Projekt über sogenannte invasive Pflanzen. Das sind aus dem Ausland eingeschleppte Pflanzen, die sich in der Schweiz so stark ausbreiten, dass sie einheimische Arten verdrängen. Auch für den Menschen können invasive Pflanzen höchst unangenehm sein, etwa der Riesenbeerenklau, der schwere Hautentzündungen verursacht, oder die Ambrosia-Pflanze, auf deren Pollen viele Menschen allergisch sind. Im Versuchsgarten von Markus Fischer und Marc van Kleunen wuchern invasive Pflanzen in Hunderten von Töpfen. Diese stehen in Reih und Glied auf schwarzen Plastikfolien, etwa der japanische Knöterich.
Man kennt ihn eigentlich relativ gut. Er hat einen ziemlich glatten Spross, ist rötlich überlaufen, hat auch kleine rote Streifen. Und die Blattscheiden, also da, wo die Blätter abzweigen, sind relativ stark ausgeprägt. Wenn man drüber fährt, sieht man das. Und die ganze Pflanze macht einen fast gummiartigen Eindruck, wenn man sie anfasst.
Wo ist denn die ein Problem in der Schweiz?
Ja, sie breitet sich sehr stark vor allem an Wasserläufen aus. Wenn Sie an der Aare zum Beispiel in Bern spazieren gehen, dann sehen Sie vor allem japanischen Knöterich. Wobei die Stadtgärtnerei macht gute Arbeit und versucht, sie immer wieder zu beseitigen. Macht also gute Sisyphusarbeit, weil der Knöterich als klonale Pflanze, die sich eben vegetativ über unterirdische Ausläufer fortpflanzt und vermehrt, immer wieder aus unerschöpflichem unterirdischem Vorrat immer wieder austreibt. Und es sieht aus, als ob der Kampf gegen den japanischen Knöterich eigentlich schon verloren wäre. Es ist sicher nicht möglich, den wirklich komplett wieder auszurotten, aber man kann versuchen, ihn einzudämmen, wo er den größten Schaden anrichtet.
Was für Schäden sind das denn?
Das können einerseits Schäden im Naturschutz sein, dass er sich dort ausbreitet, wo wir eher seltene einheimische Arten haben. Er kann auch entlang des Wassers Abflüsse verstopfen, kann also zum Beispiel Hochwasser relevant werden, kann in Kraftwerken Probleme machen.
Genauso wie Markus Fischer ist auch sein Kollege Marc van Kleunen Experte für invasive Pflanzen. Er ist gebürtiger Holländer. Wir stehen nun zu dritt vor den langen Topfreihen mit dem japanischen Knöterich und van Kleunen erzählt, wie die wuchernde Pflanze ihren Weg in die Schweiz gefunden hat.
Er ist eingeschleppt worden durch Holländer. Ich glaube, wenn ich es recht habe, in der Nähe von Utrecht oder Leiden. Dort hat jemand eingeschleppt als Gartenpflanz und von daher ist es sehr populär geworden als Gartenpflanz innerhalb Europa. Und auch hier in der Schweiz sieht man noch viele Garten, wo der japanische Knöterich angepflanzt worden ist. Der wird so bis 1 bis 2 Meter hoch und sieht so fast ein wenig bambumäßig aus von den dicken Stängel her. Natürlich andere Blätter und ist deshalb ziemlich populär.
Ist das so eine typische Geschichte für eine invasive Pflanze, dass sie durch Gartenliebhaber eingeschleppt wird?
Ja, also das größte Teil der invasiven Pflanzen ist eigentlich als Gartenpflanze eingeschleppt worden. Also wahrscheinlich so 60-70% der Arten sind als Gartenpflanze oder landwirtschaftlich nützbare Pflanze eingeschleppt worden.
Nicht alle Pflanzen, die aus dem Ausland eingeschleppt werden, vermehren sich so erfolgreich wie der japanische Knöterich. Von den etwa 300 exotischen Pflanzen, welche in der Schweiz wachsen, sind die allermeisten kein Problem für die einheimische Flora. Nur gerade 20 Arten gelten als invasiv, also als problematisch, weil sie andere Arten verdrängen. Marc van Kleunen und Markus Fischer wollen nun herausfinden, wie diese invasiven Pflanzen das anstellen.
Die Frage, weshalb Pflanzen erfolgreich invasiv sein können, ist eigentlich eine Frage nach einem Paradoxon, weil man sollte vermuten, dass eine Pflanze dort, wo sie heimisch ist, am besten angepasst ist und also auch am besten wächst. Wie kann es also sein, dass eine exotische Pflanze, die von wo ganz anders herkommt, auf einmal erfolgreich wird? Und es gibt eine Vielzahl von theoretischen Erklärungsmöglichkeiten. Vielleicht haben die Pflanzen ihre natürlichen Feinde nicht mitgebracht. Vielleicht scheiden sie über ihre Wurzeln giftige Stoffe aus, an die die neuen Pflanzen, auf die sie treffen, nicht gewöhnt sind. Vielleicht sind sie einfach größer. Und es gibt eine Vielzahl von Erklärungsmöglichkeiten, sodass man gedacht hat, es gibt wahrscheinlich gar keine allgemeine Regel, um vorherzusagen, wer invasiv wird. Und das wäre eigentlich eine sehr schlechte Nachricht, weil das würde heißen, wir können keine Vorhersage machen, auf welche Pflanzen wir besonders aufpassen müssen. Man muss aber auch dazu sagen, dass es bis jetzt eigentlich gar keine Studien gab, die eine große Anzahl von Arten miteinander verglichen haben. die das also tatsächlich belastbar geprüft haben.
Und genau daran, an einer großen Studie, arbeiten die beiden Pflanzenforscher. Im Versuchsgarten bei Muri, zu dem auch zwei große Gewächshäuser gehören, vergleichen sie das Verhalten von verschiedenen Pflanzenarten. Für ihre Experimente wählen sie solche invasiven Pflanzen aus, die nahe Verwandte haben, die nicht invasiv sind oder sogar nur selten in der Natur vorkommen. Diese nah verwandten, aber unterschiedlich erfolgreichen Pflanzenarten vergleichen die beiden Forscher dann in Topf-, Gewächshaus- und Freilandexperimenten. Sie untersuchen etwa, wie rasch eine Art keimt, wie schnell sie wächst und wie sie auf unterschiedliche Umweltbedingungen reagiert, etwa auf Schatten oder besonders viele Nährstoffe im Boden. Eine erste Phase der Experimente haben sie schon abgeschlossen und dabei herausgefunden, dass die invasiven Pflanzen immer im Vorteil sind, egal in welcher Lebensphase sie sich befinden und egal, wie das Licht und das Nahrungsangebot ist.
Also die Ergebnisse, die wir in die vorherige Phase erhoben haben, dort hat sich herausgestellt, dass die invasiven Pflanzen meistens schneller keimen, dass sie mehr Biomasse produzieren und dass sie auch schon schneller blühen als die nicht-invasiven Pflanzen. Und dass sie das auch in mehreren Umwelten eigentlich eine höhere Biomasseproduktion haben. Also dass sie eigentlich umwelttoleranter sind als die nicht-invasiven Pflanzen.
Invasive Pflanzen sind also so etwas wie besonders erfolgreiche Allrounder. Mark van Kleunen findet die Forschung an invasiven Pflanzen aus zwei Gründen wichtig.
Also es ist natürlich interessante Biologie, um erstmal herauszufinden, was bestimmt den Erfolg von einer Pflanzenart. Andererseits könnten die Ergebnisse auch ziemlich nützlich sein, wenn man Screening-Methoden entwickeln möchte, um herauszufinden, wenn man eine neue Art einschleppen möchte, für den Gartenbau oder Landwirtschaft, könnte diese Art vielleicht ein Problem werden, wenn wir ihn einschleppen. Und weil wir jetzt diese Versuche hier jetzt in Töpfen machen und im Gewächshäuser, könnte man vielleicht dann auch solche Experimente machen mit den Arten, die man einschleppen möchte, und schauen, haben die bestimmte Merkmale, die oft mit Invasivität zusammenhängen. Dann verbieten diese Pflanzen einzuschleppen.
Ein mögliches Ziel der Forschung ist also eine Art Frühwarnsystem für zukünftige Problempflanzen. Ob die Pflanzenökologen Mark van Kleunen und Markus Fischer, der Biochemiker Felix Kessler oder der Weinforscher José Villamo. Die Wissenschaftler des Pflanzenforschungsschwerpunkts haben je einen Fuß in der Grundlagenforschung und einen in der angewandten Forschung. Für einen nationalen Forschungsschwerpunkt ist das ganz typisch. Das war's für heute von Wissenschaft DRS2, Redaktion und Moderation Odette Frey. Wer mehr über die Pflanzenforschung innerhalb des Schwerpunkts erfahren möchte, findet Fotos und Links im Internet unter wissenschaft.drs.ch. Nächste Woche widmen wir uns in dieser Sommerserie der Forschungszusammenarbeit zwischen Nord und Süd.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.